ARD.
Die wichtigste Botschaft, die wir der israelischen Führung zu vermitteln versucht haben, ist, jetzt wo der Krieg vorbei ist und wenn Israel mehr Integration im weiteren Nahen Osten will, dann muss man einen Weg finden, damit sich Palästinenser entwickeln und es ihnen besser geht.
Sagt Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Er ist einer der amerikanischen Vertreter, die gerade zu Gesprächen in Israel sind. Auch US-Vizepräsident Vance ist dort, um sicherzustellen, dass die Regierung ihren Teil zum Waffenruheabkommen mit der Hamas beiträgt.
Israels Regierung hat gleichzeitig Angst vor einem Kontrollverlust in Gaza. Wir hören dazu Hintergründe von unserem Korrespondenten.
Und dann geht es hier im Podcast auch um die Hilfslieferungen in den Gazastreifen, die bei weitem nicht ausreichen, und um die Rolle Deutschlands beim Wiederaufbau des Palästinensergebiets.
Thema natürlich auch der Ukraine-Krieg. Was soll dort die Verhandlungsbasis für ein Kriegsende sein? Dazu haben sich mehrere EU-Staats- und Regierungschefs und auch der ukrainische Präsident Selenskyj geäußert.
Und das ukrainische Nachbar- und Unterstützerland Polen sieht sich massiv im Fadenkreuz russischer Spionage und Sabotage.
Hallo, hier sind Pascal Küpper
und Astrid Fietz. Wir begrüßen euch zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Krieg und Terror. Heute ist der 21. Oktober und es ist 16 Uhr. Und wir beginnen heute mit dem Blick in die Ukraine. Ja, wie könnten sinnvolle und nachhaltige Gespräche über einen Frieden dort aussehen? Und wo könnte man überhaupt ansetzen? Das sind Fragen, die mehr denn je im Raum stehen, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen so ansieht. Bring uns doch mal kurz auf den neuesten Stand, Pascal.
Also mehrere EU-Staats- und Regierungschefs und auch der ukrainische Präsident Selenskyj haben ja gesagt, man solle die derzeitige Frontlinie als Ausgangspunkt für Verhandlungen mit Russland betrachten. Sie haben eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. Auch Bundeskanzler Merz hat die unterschrieben. Allerdings heißt es in der Erklärung auch, dass der Grundsatz bestehen bleibe, dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen.
Das entspricht ja dann mehr oder weniger dem Vorstoß von US-Präsident Trump.
Genau, er hatte am Sonntag ja schon gefordert, die Ukraine und Russland sollten ihre Kämpfe entlang der aktuellen Frontlinie beenden, weil alles andere sehr schwierig auszuhandeln sei. Allerdings hat Trump die Ukraine, anders als die EU-Politiker, auch unter Druck gesetzt. Er sagt zum Beispiel über den Donbass, der ja teilweise von Russland besetzt ist, dass er so zerteilt bleiben solle, wie er jetzt ist.
Und was steht denn in der Erklärung der US-Staats- und Regierungschefs darüber, wie Kremlchef Putin zum Einlenken bewegt werden soll? Bisher sieht es ja absolut nicht so aus, als würde er von seinen Forderungen abrücken.
Naja, dementsprechend wird er auf jeden Fall in dem Text auch kritisiert. Es heißt darin, die Ukraine sei die einzige Partei, die es mit dem Frieden ernst meine. Und man sehe auch, dass Putin weiterhin Gewalt und Zerstörung wählt. Deswegen soll zum Beispiel auch weiter daran gearbeitet werden, eingefrorene russische Vermögenswerte zu nutzen, um der Ukraine zu helfen. Und der Druck auf die russische Wirtschaft und die Verteidigungsindustrie, der soll hochgehalten werden.
Das ukrainische Nachbarland Polen wird zwar von Russland nicht militärisch attackiert, aber sieht sich trotzdem massiv im Fadenkreuz russischer Spionage- und Sabotageaktionen. Worum geht es denn genau?
Ja, Polen ist einer der wichtigsten politischen und militärischen Unterstützer der Ukraine. Und der polnische Inlandsgeheimdienst, der hat jetzt erklärt, dass in den vergangenen Monaten mehr als 50 Verdächtige festgenommen worden sind. Sie sollen unter anderem Militärobjekte und Teile der kritischen Infrastruktur ausgekundschaftet haben. Details dazu hat unser Korrespondent in Warschau, Jürgen Buch.
Die Verdächtigen haben nach Erkenntnissen der polnischen Ermittler im Auftrag des russischen Geheimdienstes gehandelt. Das hat der Sprecher des polnischen Inlandsgeheimdienstes, Jacek Dobrzyński, erklärt. In einem Fall soll es um eine geplante Sabotageaktion gehen. Es geht vor allem um einen 21-jährigen Ukrainer, der in der Nähe von Warschau lebte und arbeitete. Zusammen mit zwei Kollegen, die ebenfalls Ukrainer sind, soll er eine Art Route vorbereitet haben, auf der Sprengsätze transportiert werden sollten, und zwar über Polen und Rumänien in die Ukraine. Regierungschef Donald Tusk hatte am Morgen erklärt, dass in einem aktuellen Fall 8 Personen festgenommen worden sind. Dazu sagte der Koordinator der polnischen Sicherheitsdienste, Tomasz Siemoniak, in diesem Fall gehe es um die Ausspähung militärischer Einrichtungen und kritischer Infrastruktur sowie die Vorbereitung von Sabotageakten. Nach polnischen Erkenntnissen sind russische Dienste ständig im Einsatz, um in Polen Agenten anzuwerben. Polen sei von diesen Angriffen innerhalb der EU besonders betroffen. Auch russische Diplomaten in Polen seien in die Rekrutierung von Menschen verwickelt. Der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz warnte alle davor, sich auf solche Anwerbeversuche einzulassen. Fallt nicht auf solche vermeintlich leichten Methoden rein, Geld zu verdienen, denn dafür drohen jahrelange Gefängnisstrafen. Der polnische Staat wird niemandem gegenüber Nachsicht üben, die auf welchem Weg auch immer unsere Sicherheit bedrohen. Da gibt es keine Nachsicht, kein Mitleid. Kosiniak-Kamysz sagte, es gehe darum, einen koordinierten Angriff auf die europäische Zivilisation abzuwehren. Das betreffe Polen ebenso wie andere Länder der Europäischen Union, auch wenn manche glaubten, Russland sei weit weg.
Schauen wir jetzt nach Israel. Da ist US-Vizepräsident Vance zu Besuch. Aus welchem Anlass?
Er soll wohl sicherstellen, dass die Regierung von Benjamin Netanyahu ihren Teil dazu beiträgt, dass der Frieden im Gazastreifen auch hält. Für die zweite Phase muss zum Beispiel geklärt werden, wie die künftige Regierung in Gaza aussieht. Am Verhandlungstisch sitzen dabei auch arabische Staaten mit Interessen, die sich nicht unbedingt mit den israelischen decken. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet über die israelische Sorge vor einem Kontrollverlust in Gaza.
In den USA ist man offenbar in Sorge, dass Benjamin Netanyahu und seine rechtsextreme Regierung den Frieden gefährden könnten. Nach dem Wochenende scheint das nicht ausgeschlossen. Im Süden des Gazastreifens waren bei einem Angriff zwei israelische Soldaten getötet worden. Die israelische Armee hatte daraufhin etliche Ziele im Gazastreifen angegriffen. Mehr als 40 Palästinenser waren dabei getötet worden. Und Benjamin Netanyahu ließ sich dafür in der Knesset, dem israelischen Parlament, feiern. Wir haben gesehen, wie die Hamas das Waffenstillstandsabkommen schwer verletzt hat. Sie bekamen sofort unseren Druck zu spüren. Wir haben mit 153 Tonnen Bomben angegriffen, Dutzende Ziele im gesamten Gazastreifen und viele Terroristen, darunter auch hochrangige Kommandeure, ausgeschaltet. Ich habe von Anfang an klargestellt, dass ein Waffenstillstandsabkommen kein Freibrief für die Hamas ist, uns zu bedrohen. Wir haben mit Trump vereinbart, dass die militärische und stabile Macht der Hamas am Ende des Prozesses zerstört sein wird. Während arabische Staaten Druck auf die Hamas ausüben, damit der Frieden, den Donald Trump ausgerufen hat, hält, versuchen die USA, das auf israelischer Seite sicherzustellen. Ein Mittel ist das sogenannte zivil-militärische Koordinationszentrum für den Gazastreifen, das im Aufbau ist und von US-Soldaten geleitet wird. Oppositionspolitiker in Israel versuchen deshalb, politisches Kapital daraus zu schlagen, dass Benjamin Netanyahu die Kontrolle über den Gazastreifen zu entgleiten droht. Yair Lapid, der Oppositionsführer, legt den Finger in die Wunde. Für ihn sind Benjamin Netanyahu und seine Regierung zunehmend fremdbestimmt. Anstatt eine Regelung für den Gazastreifen zu treffen, lässt sich die Regierung die Regelung von den Amerikanern diktieren. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich vertraue der Regierung Trumps viel mehr als der radikalen und nachlässigen Regierung Netanyahus. Aber Netanyahu hat uns damit in einen Staat verwandelt, der unter der Schirmherrschaft der Amerikaner steht und Diktate über seine Sicherheit empfängt. Schon seit gestern sind US-Sondervermittler Steve Witkoff und Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner zu Gesprächen in Israel. Das, was sie vorab in einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS sagten, deutet darauf hin, dass es den USA weniger um kurzfristige Sicherheitsfragen geht, sondern um langfristige Perspektiven. So sagte es Jared Kushner. Die wichtigste Botschaft, die wir der israelischen Führung zu vermitteln versucht haben, ist, jetzt wo der Krieg vorbei ist und wenn Israel mehr Integration im weiteren Nahen Osten will, dann muss man einen Weg finden, damit sich Palästinenser entwickeln und es ihnen besser geht. Entwicklungsperspektiven für Palästinenser, sie kommen in den israelischen Plänen bisher weder für den Gazastreifen noch für das besetzte Westjordanland vor. Bisher hat Benjamin Netanyahu vor allem gesagt, was er dort nicht will, während seine rechtsextremen Koalitionspartner von einer Wiederbesiedlung Gazas träumen. Die USA werden viel Druck aufwenden müssen, um diese Träume zum Platzen zu bringen. Es wäre im Sinne eines nachhaltigen Friedens im Gazastreifen.
Ja, ein wichtiges Thema neben einem nachhaltigen Frieden ist ja auch der Wiederaufbau in Gaza. Eine Untersuchung von BR Data und dem ARD-Studio Tel Aviv zeigt, dass rund 70% der Gebäude im Gazastreifen beschädigt sind. Bundeskanzler Merz hat versprochen, dass die Bundesregierung sich beim Wiederaufbau engagiert. Doch auch in dieser Hinsicht ist es natürlich problematisch, dass gar nicht klar ist, ob das Friedensabkommen überhaupt hält.
Bekanntermaßen ist die Waffenruhe ja ziemlich brüchig. Die Hamas lässt sich nicht entwaffnen und Israel hat neue Angriffe geflogen. Im Moment geht es deshalb wohl vor allem darum, schnell der notleidenden Bevölkerung in Gaza zu helfen. Mit Zelten, Essen oder auch Medikamenten. Details dazu hat Markus Sambale in Berlin.
Die Bundesregierung gibt 29 Millionen Euro für humanitäre Soforthilfe für Palästinenser. Ein Teil davon soll nach Gaza gehen. Wichtiger als das Geld ist aber wohl derzeit Druck auf die israelische Regierung, damit sie die an den Grenzen stehenden Transporte in den Gazastreifen lässt. Der nächste Schritt soll dann bald eine internationale Wiederaufbaukonferenz sein. Deutschland will sie zusammen mit Ägypten in Kairo ausrichten. Die Hoffnung ist, dass viele Staaten teilnehmen. Sie sollen den Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Gazastreifens organisieren und finanzieren. Die Weltbank schätzt die Kosten auf 75 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hat angekündigt, zunächst 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau zu geben. Es ist Geld, das im Haushalt für Palästinenserhilfe eingeplant war, aber wegen des Kriegs nicht ausgezahlt wurde. Es soll nicht direkt an palästinensische Stellen fließen, sondern an Hilfsorganisationen, die sich in Gaza engagieren. Weil die aktuelle Lage in Gaza so instabil ist, ist allerdings offen, ob die Wiederaufbaukonferenz überhaupt wie geplant im November stattfinden kann. Entwicklungsministerin Alabali Radovan hat sich dazu sehr skeptisch geäußert.
Nochmal Stichwort Hilfslieferungen. Reichen die aktuell überhaupt aus?
Naja, wenn man nach dem Welternährungsprogramm geht, dann bei weitem nicht. Demzufolge nehmen die Hilfslieferungen zwar zu, sie bleiben aber auch weit hinter dem Ziel von ungefähr 2000 Tonnen täglich, denn es seien nur 2 Grenzübergänge geöffnet. Und um die Bevölkerung eben mit der nötigen Menge zu versorgen, müssten laut einer Sprecherin eigentlich alle Übergänge offen sein.
Das war unser Krieg- und Terror-Podcast für heute. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der Nachrichtenredaktion.